Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft Spezialastronomie mit Ruth Grützbauch. Hallo Ruth.
Hallo.
Ruth betreibt ein Pop-Up-Planetarium in Wien und erklärt mir und damit uns allen, was es jeweils am Nachthimmel zu sehen gibt. Und es ist ein etwas trauriges Ereignis heute. Es ist unsere letzte Sendung. Denn das Jahr ist einmal rum. Der Jahreskreis, wie nennt man das?
Ja, irgendwie so.
So genau. Ähnlich.
Das Jahr, Erde ist einmal rum.
Die Erde ist einmal rum.
Das war's.
Genau. Angefangen hatten wir diese Reihe mit dem Septemberhimmel und beenden werden wir sie mit dem Augusthimmel.
Genau, und jetzt, kommt jetzt könnt ihr alle nach Hause gehen. Genau. Es gibt nichts mehr zu sehen am Himmel.
Abschalten, Kinder. Ihr seid ja immer noch da.
Das ist alles vorbei.
Naja. Bevor es alles vorbei ist, also bevor der September wieder anfängt, was gibt's denn da noch zu sehen?
Ja, stimmt. Einen Monat haben wir ja trotzdem noch. Mhm. Der August ist gar nicht so unereignisreich. Also
unereignisreich ist
schon gar nicht so, doppelte Verneinung, ich fange schon wieder an, um Gottes Willen. Ja, naja, der August ist ja ein super Monat zum sich den Himmel anschauen, einfach weil es meistens schön warm ist und weil es schon wieder ein bisschen länger dunkel ist. Ne? Also irgendwie, ich meine, Juni, Juli sind natürlich auch warm und so, aber da ist die Nacht so kurz.
Ja, das stimmt.
Und im August wird es dann wieder schon ein bisschen länger und es ist aber immer noch das schöne, warme Wetter, laue Sommerabende unter dem Sternenhimmel. Also das ist schon ganz schön.
Unter dem Firmament.
Mhm. Und was ganz besonders schön wird im August?
Der Mond. Nicht.
Nein, den Mond habe ich mir gar nicht angeschaut. Ich bin, den Mond haben wir schon so oft gehabt.
Das heißt, ich schreibe die Shownotes, kein Mond.
Diesmal nicht.
Kein Mond im August.
Es gibt einen Sternschnuppenschauer.
Oh, welchen?
Die Perseiden.
Ach ja, stimmt, die hatten wir
ja. Der Sternschnuppenschauer schlechthin. Das ist so der, den alle kennen, ne? Mhm. Wenn man irgendwie sagt Sternschnuppen, dann kommen alle, Perseiden habe ich gesehen und so, ja. Also es ist irgendwie wahrscheinlich hauptsächlich der Jahreszeit zu schulden, dass es irgendwie so, dass es so populär ist. Also ist schon auch ein ordentlicher Schauer, ist aber, glaube ich, hauptsächlich eben wegen besagter lauer Sommernächte.
Ah, okay, auch so psychologisch.
Populär, ne? Ich glaube schon, ne? Weil da
wir haben noch
draußen.
Lange draußen gesessen und dann auf einmal ging's los.
Genau, ja, genau.
Wann
und
ist
er ist irgendwie sehr, sehr verlässlich, ne? Also er ist auch irgendwie so immer da zur gleichen Jahreszeit und verlässlich gut, ja.
Ja. Also wann ist denn da Maximum?
So, ja, am 12.
Okay.
12.8. Und genau, Neumond, da habe ich es mir doch aufgeschrieben. ein paar Tage davor ist Neumond. Das heißt, das ist gut. Weil der Mond stört nicht. Das heißt, wenn der Mond nicht da ist, blöd sind Perseidenjahre, wo dann auch gerade so, ist immer so zwischen 12. und 14. August das Maximum. Ne?
Okay.
Und wenn da halt gerade der Vollmond ist, dann hat man Pech gehabt, weil da ist der Himmel viel zu hell, der Hintergrund ist viel zu hell und dann gibt es keinen Kontrast mehr und dann sieht man halt keine Sternschnuppen.
Ich hab gerade kurz war ich versucht zu fragen, wie, der Mond ist nicht immer am selben Tag?
Ich glaube, wir müssen doch noch ein Jahr machen.
Und dann ist mir aufgefallen, dass das eine sehr dumme Frage sein könnte.
Ja, der Mond ist immer woanders, genau.
Okay, die Perseiden, zu wem gehören die eigentlich?
Der hat einen ganz lustigen Namen, Swift Tuttle heißt der Komet, genau. Und das ist halt so die Spur, die der zurücklässt an Dreck. Ja, wir kreuzen dadurch die Dreckspur von diesem Komet und ist so ein ordentlicher Schauer. Es sind ungefähr so 100 Meteore pro Stunde zu erwarten.
Das ist am 12. dann zum Maximum.
Nicht zu wenig, zum Maximum, genau. Mhm. Und aber auch als maximale Rate, ne? Mhm. Also wenn man wo ist, wo es wirklich, wirklich dunkel ist und kein Streulicht, weit weg von jeglicher Zivilisation, dann und die Bedingungen perfekt sind, ja, dann kann man mit 100 Sternschnuppen pro Stunde rechnen. Das ist aber meistens natürlich nicht der Fall, ne? Es sei denn, man macht sich extra einen Aufwand und fährt extra wohin, wo es wirklich dunkel ist. In der Stadt sind das dann mehr so 5 Stück pro Stunde.
Oh, das lohnt sich dann ja überhaupt nicht rauszugehen. Aber ich habe es mir in meinen Kalender eingetragen, weil eigentlich müsste ich Zeit haben. Vielleicht schaffe ich es ja. Vielleicht schaffe ich es dann ja mal rauszufahren.
Endlich mal raus. Es ist auch sehr hübsch, weil da ist halt auch, also es ist fünf Tage, oder? 4 Tage, Entschuldigung, nach Neumond. Das heißt, es ist eine ganz schmale Mondsichel, gerade noch sichtbar am Abendhimmel, so gleich nachdem die Sonne untergegangen ist. Das heißt, man hat schon mal einen guten romantischen Beginn der lauen Sommernacht mit dem Mond. Und dann, wenn der Mond verschwindet, so ungefähr um 10 herum wird er dann untergehen, dann wird es so richtig dunkel und dann kommen die Sternschnuppen. Also das zahlt sich schon aus.
Vorher nicht? Kann man da irgendwie mit fotografischen Mitteln, was weiß ich, mit langer Belichtungszeit und ein paar Tricks den Mond und die Perseiden drauf bekommen?
Ja, kann man wahrscheinlich schon mit langen, mit einem ordentlichen Objektiv, mit irgendwie Ausrüstung, ja klar, das geht dann schon.
Ja, mit dem iPhone nicht,
ne. Also es ist auch so, dass, also es kommt drauf an, ne? Die meisten der Perseiden sind jetzt nicht wahnsinnig hell, die sind irgendwie so durchschnittshell, sind so Durchschnittsmeteore, ja, das ist jetzt nicht so ein Schauer, der diese Boliden hat, von denen wir auch schon mal gesprochen haben. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher schwierig, also man muss schon warten, bis der Mond weg ist. Ja.
Okay.
Und es ist natürlich auch der Mond als Sichel sichtbar, trotzdem noch in der Dämmerung. Das heißt, da ist überhaupt, also Mond hin oder her, ne? In der Dämmerung ist der Himmel einfach noch nicht ganz dunkel. Das heißt, es ist auch so, dass der Radiant, also der Punkt, aus dem die Meteore zu kommen scheinen, ja, im Perseus liegt, im Sternbild Perseus, und der ja erst in der zweiten Nachthälfte höher am Himmel zu sehen ist. Ne? Das heißt, es ist überhaupt die zweite Nachthälfte eigentlich besser für die Perseidenbeobachtung geeignet.
Ja. Alles klar, dann können wir den Mond rein photoshoppen.
Ja, genau. Aber hey, wenn man irgendwie schaut nach Fotos, Perseiden, was auch immer, da gibt's also überhaupt immer, wenn man in der Astronomie nach Fotos sucht, gibt's allerhand Schrott, wo Leute dann irgendwie die ärgsten gefotoshoppten Bilder online stellen. Ja.
Am besten glaubt
nicht alles, was ihr im Internet seht.
Artistic Depiction finde ich immer am besten so.
Genau.
So sieht es im Universum aus? Nein.
It's an artist's impression. Ja, genau, ja. Ja, naja, es zahlt sich schon aus, Leute, aber es ist, also, ist halt auch immer die Gefahr, dass man ein bisschen enttäuscht ist, weil man sich's viel intensiver vorgestellt hat, als es dann ist. Das ist ja dann oft so bei astronomischen Spektakeln. Aber hey, ich meine, das ist ja überhaupt allgemein so irgendwie das Problem, wenn man irgendwie Bilder sieht von irgendetwas und dann ist man dort und ist vielleicht nicht ganz so toll gewesen.
Steht alles voller Touristen.
Ja, genau. Ja, zumindest, ich glaube, Perseiden-Touristen gibt es wenige, insofern.
Ja. Na, wer weiß, ne? Wer weiß, was Oumuamua wirklich war.
Sind extra wegen den Perseiden in unser Sonnensystem geflogen. Ja, nein, ich bin ja auch, also ich weiß, das darf der Florian nicht hören, aber ich finde ja auch, ich wäre sehr dafür, dass Oumuamua nicht einfach nur ein Felsbrocken wäre.
Okay, ja, ich auch, aber.
Ja, ich weiß.
Fragen wir mal Ockham.
Du hast ja recht, ja. Naja, also das waren die Perseiden.
Genau, ich wollte gerade sagen, haben wir die Perseiden gesehen, was machen wir dann?
Um den 12. Was machen wir dann? Naja, dann wird es erst so richtig interessant. Es gibt nämlich Planeten zu sehen, die auch wesentlich heller sind als die Perseiden, also die sicher zu sehen sind, die könnt ihr nicht verpassen. Jupiter und Saturn nämlich, also die waren auch schon im Juni, Juli waren sie auch schon sichtbar. Es ist aber so, dass jetzt im August sie quasi immer besser, immer früher in der Nacht schon sichtbar sind. Ja? Also man kann sich das dann irgendwie so vorstellen, dass die Erde gerade aufholt, ja, also auf ihrer Innenbahn überholt die Erde jetzt gerade die beiden großen Gasplaneten, die weiter draußen sind. Ne?
Die beiden großen Gassterne. Ja.
Genau.
Ja. Entschuldigung. Mir macht sowas immer so eine diebische Freude. Wobei du reagierst da irgendwie entspannter drauf
als
andere.
Du, ich bin schon so viel gewöhnt. Ja. Die beiden sind aber schon ziemlich cool. Also vielleicht habt ihr sie ja auch schon gesehen, wenn ihr zu den Nachtmenschen gehört. wie ich, dann sind sie schon sehr gut sichtbar eigentlich. So ab Mitternacht waren sie schon im Juni und im Juli auch gut sichtbar und sind beide sehr hell, also eigentlich nicht zu verpassen.
Wie hoch aber man, kommen die?
Nein, nicht so hoch. Also im Moment im Sommer ist ja in der Nacht die Ekliptik sehr niedrig, ja, weil sie am Tag sehr hoch ist. Ja. Wir schauen also quasi in die andere Richtung. Ja. Im Sommer steht die Sonne am Tag, ja klar, sehr hoch. Das heißt, in der Nacht ist es vergleichbar niedrig. Macht das Sinn?
Ja,
so von der Vorstellung her?
Ich amüsiere mich noch über, sie steht in der Nacht sehr niedrig, weil sie am Tag sehr hoch steht. Weil das ist ja eigentlich, ist da ja keine Kausalität, sondern die steht halt tagsüber hoch und nachts niedrig.
Ja, aber im Winter ist es andersrum, da ist sie tagsüber niedrig und nachts hoch.
Ja.
Also hoch, unterm Horizont natürlich. Aber die Ekliptik, also die Bahn, die Ebene des Sonnensystems, ist in der Nacht, im Sommer niedrig. Es ist immer genau das Gegenteil von dem, was die Sonne quasi tagsüber tut. Mhm. Mehr oder weniger, ja. Und da die beiden ja gerade in Opposition sind, so nennt man das, das heißt nicht, sie sind nicht dagegen, sondern sie sind, also schon, ja, aber sie sind genau gegenüber der Sonne, ja. Also das ist genau der Punkt, wo die Erde sie auf der Innenbahn überholt, ja.
Das heißt,
dadurch sind sie auch genau gegenüber der Sonne und das tun quasi genau das Gegenteil von der Sonne, ihre Position betreffend, ne.
Bekommen die dadurch auch mehr Licht ab, beziehungsweise kommt dadurch mehr Licht bei uns an?
Ganz genau so.
Okay.
Ist es. Sie werden jetzt voll angestrahlt, die beiden. Das heißt, sie sind jetzt am hellsten und, also sie werden von unserer Position aus quasi voll angestrahlt. Sie werden ja die ganze Zeit voll angestrahlt, ne? So zumindest die Hälfte, die wir sehen. Ja, aber es ist auch so, dass weil wir ihnen ja jetzt näher sind, wir sind jetzt quasi auf einer Seite, ne? Also es ist dann quasi eine Linie, Sonne, Erde, einer von den beiden jeweils. Ne? Also am Anfang August ist Saturn in Opposition. Das heißt, da ist Sonne, Erde, Saturn in einer Linie. Und ein bisschen später, Mitte August, ich glaube, wann war das? Am 19. ist dann Jupiter in Opposition. Das heißt, da überholt die Erde den Jupiter und da stehen die drei genau in einer Linie.
Apokalyptiker Sonne, und Astrologen finden sowas ja gut, ne? Wenn die, die Planeten sich so aufreihen irgendwie.
Das ist immer, aber also passiert ja irgendwie die ganze Zeit, ne? Also ist jetzt auch nicht so, ja, sowas Besonderes. Aber es ist natürlich in der Astrologie ist die Opposition und da gibt es dann auch noch das Quadrat und das, was weiß denn ich, ja, gute Güte.
Ich hab tatsächlich mal jemanden kennengelernt, der von seriöser Astrologie gesprochen hat. Also es gibt halt unseriöse und seriöse Astrologie.
Das ja, aber total, das ist total verbreitet, dieses Argument, wenn man dann irgendwie, wenn Leute irgendwie sagen so, ja, Astrologie und ich so, und sie so, nein, also nicht das Zeitungshoroskop, nein, ich spreche von der richtigen.
Dabei ist das Zeitungshoroskop eigentlich die große Kunst, weil mit so vielen Worten wie die seriöse Astrologie ihre Wolken verbreitet, das kann ja jeder, aber das so prägnant in so einen kleinen Kasten zu setzen, dass alle dran glauben, das ist, glaube ich, eine große Kunst.
Ja, und dass es halt auch so wirklich so klingt, als hätte das was mit dir zu tun. Ne? Das ist gar nicht so leicht, das so zu beschreiben. Aber da gibt es halt auch bestimmte Formulierungen und Wörter, die man dann verwendet und auf die Menschen auch anspringen, ja. Ja, die Menschen gern als Beschreibung von sich selbst auch gern hätten und so. Ne? Das ist, ja.
Genau.
Sehr ist mehr Psychologie dahinter als sonst was. Ja.
Mehr Psychologie als Physik, Psychophysik.
Na gut, genau. Ja. Psychologie ist ja schon auch eine Wissenschaft, so ist es ja nicht. Ne? Aber ja, auf jeden Fall Saturn und Jupiter in Opposition im August. Also voll Saturn und dann voll Jupiter, wenn man sich das so überlegt. Ne? Von unserer Position aus sieht man quasi die volle angeleuchtete Hälfte. Ja, also was dann auch cool ist natürlich beim Saturn, das gleich dann mit einem Feldstecher zu beobachten oder mit einem Teleskop, wenn man es hat natürlich auch, und die Ringe sich versuchen anzuschauen, ne? Weil
ich schaue mir, während du sprichst, schaue ich mir ein Foto, also das Cassini-Foto von Saturn. Das ist eins der faszinierendsten Astrofotos, die ich kenne.
Ja, so gut wird es leider auch in einem Teleskop nicht aussehen. Ja, ist schon super. Da gibt's auch ganz tolle Videos. Auch natürlich mit Artists' Impressions, ne? Aber schon recht realistisch gemacht. So der letzte Flug von Cassini, wo sich's dann in den Saturn hinuntergestürzt hat, todesmutig. Das gibt's ein paar ganz tolle Videos, ja. Aber die Ringe sind jetzt auch bei Opposition noch besser zu sehen als sonst.
Wie stehen die denn dann in Bezug auf uns? Also sind wir auf der Ebene der Ringe oder in welchem Winkel stehen
wir? Nein, die sind leicht geneigt zu uns. Den Winkel genau weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich schätze, es werden wahrscheinlich so 20 Grad sein, so ungefähr. Also man sieht sie schon, man sieht sie jetzt so von oben quasi. Mhm. Leicht, also als leichtes Oval. Es sieht so ein bisschen aus wie Henkel, ja? Also in einem kleinen Teleskop oder Feldstecher, wenn man einen guten Feldstecher hat, sieht es aus, als hätte das Ding Henkel auf der Seite. Ja, wie so eine Oma-Tasse. Mhm. Und bei Opposition sind ja auch die Ringe besonders hell, weil die ja auch, die sind ja aus Eis und Steinen. Und die werden halt auch voll angeleuchtet. Das heißt, alles, was irgendwie so poröses Material ist, also so wie die Saturnringe zum Beispiel, oder auch die Mondoberfläche, ja, sind bei voller Beleuchtung sehr viel besser zu sehen, weil dann diese ganzen Schattenwürfe nicht mehr da sind. Ja. Es werden dann quasi alle Wölbungen auf der Oberfläche werden dann irgendwie voll ausgeleuchtet.
Ach klar, so wie mittags.
Vorne angestrahlt wird, genau.
Wie Mittagssonne, ja.
Okay. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Das heißt, es sind jetzt noch deutlich heller zu sehen, die Ringe. Also jetzt oder nie, Leute.
Oder nächstes Jahr.
Nächstes Jahr,
ja, dann ist nicht unbedingt mehr Opposition, oder? Oder ist
na, die Ruhe. Also ein Jahr und ein bisschen. Ne? Also es ist immer, die Erde überholt den Saturn in einem Jahr wieder, aber eben ein bisschen später, weil der Saturn sich ja auch ein kleines Stückchen weiter bewegt.
Ja.
Also der Saturn hat eine Umlaufzeit von, ich glaube, knapp 30 Jahren. Das heißt, es ist auf 12 Monate kann man sich ausrechnen, wie viel Grad, es ist ein kleines Stückchen. Ne? Mhm. Das ist dann wahrscheinlich ein paar Wochen später ungefähr. Ja. So, aber gut, ja, gibt nächstes Jahr wieder die Chance. Aber es ist ja August 2021, den wir gerade besprechen.
Genau.
Und bei Jupiter ist es auch super, dass in Opposition ist jetzt, weil man kann versuchen, die galileischen Monde zu finden.
Die galileischen.
Die vier großen, ja. Und wenn man die sieht, kann man sich denken, die hat schon Galileo Galilei vor 400 Jahren mit seinem selbstgebastelten Teleskop von seinem Balkon in Padua aus beobachtet. Ist schon faszinierend, ne?
Ist ihm das leichter gefallen, weil er weniger Lichtverschmutzung hatte?
Ja, gut möglich. Obwohl, die sind eigentlich sehr gut zu sehen. Also okay. die sind eigentlich recht hell. Das heißt, man sieht die auch schon in einem Feldstecher. Mhm. Das ist gar nicht so schwer eigentlich, die zu finden. Ne? Also vor allem die äußeren beiden, die weiter weg sind, klarerweise, sind die leichter zu sehen. Ne? Die beiden inneren, Io und Europa, da reicht die Auflösung oft nicht, da werden sie vom Jupiter natürlich auch überstrahlt, weil der natürlich viel heller leuchtet, viel mehr Licht zurückwirft. Ne? Aber ja, sie sind eigentlich gar nicht so schwer zu finden. Und sie sind auch genau in einer Linie aufgereiht, ne? Also sie sind genau in der Äquatorebene vom Jupiter quasi aneinander gereiht. Das heißt, man sieht die, wenn man sie sieht, kann man sich dran orientieren, sehe ich da ein paar Punkte, die quasi in einer Linie zu sein scheinen, dann sind es ziemlich sicher die galileischen Monde.
Warum sind wir da eigentlich noch nicht hingeflogen?
Naja,
also warum haben wir uns die Monde alle?
Du meinst mit Menschen?
Mit Landung zumindest mal. Weil das sind ja große Objekte, das kann ja nicht so schwer sein, auf denen zu landen. Ich meine, wir sind ja sogar auf Churyumov-Gerasimenko gelandet.
Ja,
mehr oder weniger.
Aber auf dem Titan, auf dem Titan sind wir schon gelandet. Ach, also auf dem größten Mond vom Saturn.
Ja, aber der ist ja nicht so cool, ne? Welcher war das denn mit dem Ozean möglicherweise?
Also Titan ist schon auch das, ne? Wahnsinnig cool. Titan hat Flüsse und Seen aus Methan.
Ja, aber was wollen wir denn? Methan haben wir hier selber genug und das macht gerade den Planeten
heiß. Zu viel heiß. Wahrscheinlich, genau. Ja, genau. Ja.
Aber ich finde die Vorstellung, das war Europa, war das, ne? Mit dem
ja, genau.
Ozean.
Europa.
Die Vorstellung, genau. Dass da vielleicht ein Ozean aus Wasser ist, finde ich, das macht mich vollkommen wahnsinnig.
Da ist sogar ziemlich sicher ein Ozean aus Wasser.
Das nicht.
Ja. Also das ist eigentlich sicher. Ja,
ja, und da will man doch was landen und da will man doch tauchen und gucken, ob da irgendwie biologisches Leben.
Absolut, das ist ja auch der Plan. Also das soll ja auch was landen. Ich bin leider nie so faktentechnisch, nie so gut informiert. Hm. Es gibt eine Mission, wie heißt die? Europa? Ich habe es vergessen. Es gibt eine Mission, die auf Europa landen soll. Und
Juice heißt sie. Juice, JUICE. Ja, 2022, Mensch, das ist ja nächstes Jahr schon.
Schon bald, ja, genau. Ich glaube aber dort sein soll sie dann erst
2030.
2024.
Flybys, so. Mehrere Flybys 2030.
Also die bleibt dann natürlich auch einige Zeit lang dort. Mhm. Ne?
Ah, hier.
Ist das die landen soll?
Nee, es gibt noch eine. Europa noch eine Clipper. Andere, ne?
Clipper, genau.
Ja. Anfang 2030er Jahre in Orbit.
Also dauert noch ein bisschen.
Ja. In der aber weiteren genau. Zukunft könnte eine Schmelzsonde zum Mond Europa geschickt werden. Mehrere wissenschaftliche Einrichtungen wie das DLR arbeiten an Prototypen. Also wenn wir Glück haben, also wenn ich Glück habe, bin ich noch am Leben, wenn es mal so weit kommt.
Ach sicher. Das Überleben, Erleben, das erleben wir schon noch, also 2030er Jahre.
Ja, naja, aber, man aber weiß bis, natürlich bis dann, nicht bis dann die Mission da. mit der Sonde, die dann tatsächlich landet, da bin ich dann wahrscheinlich alt und klapprig.
Aber dann kannst du mehr Zeit vor dem Fernseher verbringen und dir die Landung von dem Ding auf der Oberfläche von Europa anschauen.
Da
aber das Coole ist ja wirklich, dass dieser Mond mehr, bei weitem mehr Wasser hat als die Erde. Der Mond ist ungefähr so groß wie unser Mond. Mhm. Also alle vier, ne? Die sind ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, ja. Aber alle vier dieser großen galileischen Monde vom Jupiter haben ungefähr die Größe von unserem Erdmond.
Ja.
Und dann hat aber dieser Mond einen Ozean unter der komplett zugefrorenen Oberfläche, die auch 10 Kilometer dick ist, die Eisoberfläche.
Ja. Geil.
Hat einen 100 Kilometer tiefen Ozean.
Hat der überhaupt einen Kern, dieser Mond? Also was ist unter dem Mond?
Ja, der ist Gestein.
Okay.
Ja, das ist, alle Monde sind Gesteinsobjekte. Ja? Okay. Also alle Monde sind fest, aber da ist eben der feste Mond, 100 Kilometer salziger Ozean und dann ungefähr 10 Kilometer Eisschicht. Ja.
Und da ist garantiert Fels drunter oder kann es so sein, dass das Ding einfach ein gefrorener, also ein riesiger Schneeball ist?
Einfach durchgefroren? Nein, das ist, glaube ich, schon ziemlich sicher. Also man hat da ja schon, wann war Galileo dort? Ich glaube, das war schon in den 90er Jahren, dass die Galileo-Sonde da auch vorbeigeflogen ist und die hat dann diverse Messungen, Magnetfeldmessungen und so weiter angestellt. Und man weiß auch, deswegen, dass sich unter dem Eis eine leitfähige Flüssigkeit verbirgt, und zwar sehr viel davon. Ne? Und welche leitfähige Flüssigkeit sollte das denn sein, wenn nicht Wasser, salziges Wasser? Ne?
Quecksilber.
Genau, 100 Kilometer Quecksilber.
Quecksilberplanet. Verzeihung, Mond.
Ja, Wahnsinn. Fieberthermometer für immer. Naja, es ist Wasser, genau. Ja, also das heißt, das ist also. Und dieser Mond ist eine Wasserwelt. Ich meine, 100 Kilometer Tiefe, das ist, schon die Eisschicht ist dicker als die tiefste Stelle im Erdozean, ja. Also, das ist unvorstellbar eigentlich. Aber die sind alle total faszinierend, diese Monde, wirklich. Die sind alle, haben alle ihre eigenen Charakteristiken. Auch Io, der am nächsten dran ist am Jupiter, das ist ja der Vulkanmond.
Mhm.
Wenn man da den Kindern ein Bild zeigt davon, dann schreien sie immer, der ist aus wie eine Pizza, weil der ist irgendwie so gelb-orange und ja.
Käsemond.
Käsemond.
Das ist der eigentliche Käsemond.
Richtig, genau. Der schaut auch wirklich so aus, ja. Also da ist, oder sieht man tatsächlich ausbrechende Vulkane, ja? Oder du siehst dort Vulkankegel von oben, wo gerade die Lava rauskommt. Mhm. Du siehst da die schwarzen Spuren, wo die Lava erstarrt ist, ja? Das ist schon ziemlich cool. Und der hat diesen, die haben diesen Vulkanismus, natürlich, der Mond hat diesen Vulkanismus und auch die allerhand andere Phänomene auf Europa auch, wie die Eisoberfläche gebrochen ist und so, die auf die Nähe zum Jupiter zurückzuführen sind, ja, weil sie so starke Gezeitenkräfte haben.
Er wird geknetet, ja.
Ja, genau, der wird geknetet. Die sind extrem nah am Jupiter dran, ja.
Werden die dann irgendwann auch mal kaputt geknetet eigentlich?
Ja, gute Frage. Ich meine, das gibt's hier schon jetzt einige Zeit. Also
stimmt, ja.
Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Die haben eine stabile Resonanz. Ja, also die sind die zumindest drei davon. Callisto macht nicht mit. Das ist der am weitesten weg ist, der äußerste von den vieren. Aber Io, Europa und Ganymed sind in einer 1:2:4 Resonanz. Ja? Mhm. Das heißt, der Io macht andersrum. Ja, Io macht 4 Umrundungen, während Europa 2 und Ganymed 1 Umrundung macht. Ja. Und durch diese Resonanz sind sie sehr stabil. Das heißt, die begegnen sich immer wieder an der gleichen Stelle. Und das hat zu der großen Stabilität dieses Systems auch beigetragen.
Ah, verstehe.
Ja. Die halten sich quasi gegenseitig so in Schach, ja. Sie halten sich gegenseitig in ihrer Bahn auch, ja.
Halten die auch gleichzeitig Jupiter in Schach? Also reicht deren Gravitationskraft?
Nee, ich glaube, dem Jupiter ist das vollkommen egal, was da um ihn herum schwirrt.
Der sieht die gar nicht. Also,
Jupiter hat 10-mal den Durchmesser der Erde.
Ja.
Das ist groß.
Ja, es ist ungefähr so wie die Gravitationswirkung einer Katze, die an mir vorbeiläuft oder sowas. Ja.
Nein, nicht einmal. Nicht wahrscheinlich einmal. Eine Wühlmaus. Ja, also nein, ich glaube, dem Jupiter ist das irgendwie, egal. Aber den Monden ist es nicht egal, dass der Jupiter da ist. Ne? Also durch dieses Kneten entsteht ja auch erst der Vulkanismus auf Io zum Beispiel. Und da geht's ordentlich her, ja. Was auch interessant ist, dass sie eben so groß sind wie unser Mond, also eigentlich so klein wie unser Mond, ja. Ich meine, Jupiter 10-mal der Durchmesser der Erde und trotzdem haben wir, Mini-Planet, so einen riesigen Mond.
Was bedeutet das? Bedeutet das, dass Monde in unserem Sonnensystem einen definierten Größenkorridor haben oder ist das einfach nur ein Zufall, den wir da erleben?
Naja, es ist wahrscheinlich der Entstehungsgeschichte unseres Mondes geschuldet. Also dieser Einschlag, ne? Das war die Entstehung unseres Mondes, war ja ein ganz einzigartiges, seltsames Ereignis, wo zwei Planeten quasi, oder beziehungsweise die junge Erde und der Theia, dieser Protoplanet, den es jetzt natürlich nicht mehr gibt, ne, zusammengestoßen sind. Und die sind halt verschmolzen teilweise und auch wurde Material quasi rausgeschleudert und aus dem Material hat sich dann der Mond gebildet. Und drum ist unser Mond so groß, ja, weil das quasi die Reste sind von dieser Kollision. Die Erde hätte so einen großen Mond nie jetzt durch ihre eigene Schwerkraft einfangen können. Wie zum Beispiel der Mars, der hat ja nur zwei mini kleine Monde. Die sind ja so 20 bis 30 Kilometer groß. Ja. Aber
Mond.
Ja, genau. Also das ist normalerweise, glaube ich, dass wir so einen riesigen Mond haben, ist für einen Planeten wie die Erde eher ungewöhnlich.
Okay,
aber
so rum.
Natürlich sehr praktisch, weil der Mond uns ja stabilisiert und unsere Rotation verlangsamt hat. Die Erde hat sich früher dreimal so schnell gedreht und waren super Stürme und Dings und so weiter und so fort. Ja? Also ohne den Mond wäre Leben, zumindest komplexeres Leben auf der Erde, sehr schwierig. Ja. Der Mond.
Ist aber doch ein Mond. Warte, ich muss die Shownotes ändern.
Genau, jetzt ist er doch wieder da.
Ich muss die Shownotes ändern. Fast kein Mond.
Doch, Mond.
Doch ein Mond. Aber dann brauche ich es ja gar nicht hinzuschreiben, weil es geht um den Mond. Ja. Mond.
Man kann dem Mond einfach nicht entkommen.
Ja, furchtbar.
Ja.
Mistmond.
Und ganz schön noch, genau, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, eigentlich mit dem Mond auch. Am 21.8. ist der fast volle Mond ziemlich genau zwischen Saturn und Jupiter am Himmel.
Haben wir da was von oder ist der Mond selber zu hell, als dass wir die beiden Planeten noch sehen?
Na doch, die sehen wir schon noch. Also die sind ja auch sehr hell, die beiden Planeten. Ja. Also das ist, dann weiß man, dass es sicher die beiden Planeten sind und dass es sicher der Mond ist. Konstellation. Ja, obwohl eigentlich weiß man auch so sicher, dass es die beiden Planeten sind, weil sie sind wirklich hell. Also vor allem Jupiter. Jupiter ist wirklich hell. Ja. Weil kein Stern ist auch nur annähernd so hell wie Jupiter. Und Saturn ist halt wie ein sehr heller Stern. Nur, dass sie eben nicht blinken, das ist ja der Unterschied im Beobachten von Planeten und Sternen. Planeten blinken nicht.
Planeten blinken nicht, ist auch ein
schöner. Funkeln nicht.
Planeten blinken nicht ist ein schöner Titel für irgendeinen komischen Film aus den 60ern.
Ja, so eine romantische.
Ja, irgendwie so, genau.
So eine Schrottromanze.
Planeten ein bisschen, ne? Blinzeln ja. Nicht wäre dann eher noch so ein Schrottromanze, genau.
So Drei-Groschen-Roman.
Genau, spielt aber in Saint-Tropez.
Ja, dann aber ordentlich, ja. Ja, na gut, also das war es aus dem Sonnensystem.
Oh.
Ja.
Jetzt wandern wir raus.
Und es gibt noch ein paar schöne Dinge zu sehen. Also natürlich auch im sterntechnisch wieder das Sommerdreieck, das haben wir schon besprochen. Das war im Juni, glaube ich, haben wir das besprochen. Und das ist jetzt natürlich auch immer noch super zu sehen. Und jetzt ist es gerade so richtig voll hoch am Himmel im Zenit am Abend. Das heißt, das ist so, das dominiert jetzt gerade den Sommersternenhimmel, den Auguststernenhimmel. Und was es aber auch noch zu sehen gibt in diesem Sommerdreieck oder rund um dieses Sommerdreieck herum, auch so schön über unseren Köpfen im Zenit, sind ein paar explodierte Sterne.
Supernovae?
Nein, nicht ganz so arg, nein. Okay. Also langsam explodierte Sterne. So ein bisschen das, was mit der Sonne passieren wird, so wie die Sonne in 5 Milliarden Jahren aus sicherer Entfernung aussehen wird.
Mhm.
Planetarische Nebel nennt man das.
Ah, ja.
Auch wieder so ein typisch astronomischer Name aus irgendwie historischen Gründen. Planetarische Nebel genannt, weil Herschel, der den ersten planetarischen Nebel entdeckt hat mit seinem selbstgebauten Fernrohr, sich gedacht hat, er erinnert ihn irgendwie an den Planeten Uranus, den auch er entdeckt hat. So. Drum heißen die planetarischen Nebel, aber haben nichts mit Planeten zu tun. Ne? Also sind einfach nur so rundliche Gebilde. Aber bei näherer Betrachtung sind die oft auch gar nicht rundlich und sie sind eigentlich auch in ihrer 3D-Form gar nicht rundlich. Das ist ziemlich cool. Und die kommen wirklich in allen möglichen Formen und Farben, diese planetarischen Nebel. Es ist ziemlich, ziemlich cool zu beobachten. Also auch schon, wenn man ein kleines Teleskop hat, zahlt sich das voll aus.
Ich wollte gerade fragen, also ich kann die Dinger, aber sehe ich die dann auch in ihrer Ausdehnung durchs Teleskop oder sehe ich immer nur noch einen Punkt, der einfach nur ein bisschen größer ist?
Nein, man sieht die schon so, eben na wie Herschel bei der Entdeckung von dem ersten Ding. Es ist quasi ein Scheibchen so in einem kleinen Teleskop. Ja. Aber zum Beispiel einen, den man jetzt gerade sehr gut sieht, ist M57, der Ringnebel.
Ja.
Kannst du gleich
googeln. Sieht aus wie ein Spiegelei, wie ein halbes Ei in Falschfarben.
Genau. Und das Dunkle in der Mitte ist halt der leere Raum um den schon kollabierten Kern dieses Sterns. Also siehst du da auch noch diesen Punkt in der Mitte drinnen?
Ja, muss ich mal größer machen.
Naja, wenn man sich sehr anstrengt, sieht man da vielleicht einen Punkt in der Mitte drinnen. Das wäre dann der
ein hellen tote Punkt,
Stern.
Ja, aber
der weiß, genau.
Der weiße, ja.
Das ist der weiße Zwerg.
Okay.
Das ist der Rest, der übrig geblieben ist. Genau.
Wie lange hat der Ringnebel gebraucht, um sich so weit auszudehnen? Also was sind das für Zeiträume, in denen so eine Explosion?
Das sind
Explosion?
So ein paar tausend Jahre. Der ist ungefähr 20.000 Jahre alt.
Das ist also ziemlich schnell. Also der dehnt sich ziemlich schnell aus. Okay.
Ja. Also der hat einen Radius von ein bisschen über einem Lichtjahr.
Mhm.
Das heißt, der hat sich in 20.000 Jahren so weit ausgedehnt. Das ist so ein ziemlich typischer Wert. Ja? Also diese gibt natürlich unterschiedliche Größen, unterschiedliche Stadien von diesen planetarischen Nebeln, klar. Aber wenn sie dann quasi schön für uns hell sichtbar sind, dann sind sie ungefähr in diesem Stadius.
Mhm.
Stadium, mehr oder weniger, wie diese Ringnebel zum Beispiel. Also das ist ein ganz typisches Beispiel. Und war auch irgendwie so ein eher sonnenähnlicher Stern mal. Ne?
Mhm.
Der ist der Sonne halt schon ein bisschen paar Milliarden Jahre voraus. Ja, also der ist auch schon in einem kleinen Teleskop eigentlich ganz gut zu sehen. Natürlich nicht so wie auf dem Bild, das du gerade angeschaut hast.
Das ist schade.
Ja. Aber es ist auch, ich meine, sicher, die coolsten Bilder findet man natürlich dann nur im Internet, aber auf der anderen Seite ist es schon cool, wenn man den auch durch ein kleines Teleskop sich anschaut und dann wirklich diesen Ring auch sieht, ja, also die Farben vielleicht nicht ganz so extrem, klar, aber man sieht da definitiv, dass es ein Ring ist oder ein Scheibchen, das halt in der Mitte dünkler ist und am Rand irgendwie heller, also es ist irgendwie schon mal so, hey, ein explodierter Stern. Schon super. Und da gibt es eben, ja, so gerade jetzt am Himmel gut zu sehen ein paar Beispiele. M27, der Hantelnebel.
Hantelnebel, auch schön. Ja.
Und das ist ein gutes Beispiel, weil der ist wahrscheinlich sehr ähnlich in seiner Form, dem Ringnebel. Aber man kann sich das jetzt so vorstellen, dass man den mehr oder weniger von der Seite sieht.
Muss man gerade tippen, mal gucken, ob ich den finde. Hantelnebel. Mach schon. Jetzt funktioniert mein Internet nicht.
Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass das, oder Schmetterlingsnebel ist auch ein gutes Beispiel. Also den sieht man jetzt nicht so, da braucht man schon ein sehr großes Teleskop dafür, für den Schmetterlingsnebel. Ja. Aber das ist eigentlich das veranschaulicht die eigentliche 3D-Struktur von diesen Objekten. Die sind so ein bisschen, wie eine Hantel oder wie zwei Schmetterlingsflügel. Ja. Das sind eigentlich zwei trichterartige Strukturen. Ja. Wo der Stern, wo das Material des Sterns quasi nach oben und unten leichter rauskommt als um den Äquator herum.
Aber warum? Also
weil das ist wahrscheinlich deswegen, weil da, also die Struktur des Sterns ist ja extrem komplex. Ne? Wir stellen uns vor allem von so einem roten Riesen, wenn der sich mal ausgedehnt hat. Und es ist irgendwie so, dass sich dann manchmal am Äquator dann Staub oder was auch immer Material ansammelt, dass dieser Expansion auch ein bisschen entgegenwirkt. Und das ganze Ding pulsiert ja auch oft, ja. Also diese riesigen, gigantischen Sterne, das ist jetzt nicht mehr so eine schöne, nette, freundliche Kugel. Also Sterne sind nie freundliche Kugeln. Das ist immer extrem heiß, ja. Gut. Aber es ist, das ganze Ding wobbelt da vor sich hin. Ja. Und auch diese Explosion, also diese langsame Explosion von planetarischen Nebeln, die geht dann recht komplex vor sich ab. Vor sich ab. Ich kann heute nicht mehr reden, es ist zu heiß.
Ja, es tut mir leid.
Komplex vor sich, das wäre der Satz gewesen. Ja.
Vor sich hin.
Vor sich hin, genau. Schon recht schnell, aber doch, geht vor sich hin. Und man stellt sich das irgendwie so vor, das ist halt ein Stern und dann macht's Boom.
Ja. Ja.
Aber in Wirklichkeit geht's da vorher irgendwie wobbel, wobbel in alle Richtungen. Die Wellen bewegen sich fort nach innen, bouncen wieder zurück, dann geht's wieder nach außen, zack. Also das ist
wie so eine kochende Tomatensuppe oder was, so eine blubbernde Tomatensuppe.
Ja, genau.
Okay.
Ja, und dann hat man die Flecken überall, ne? So. Ja. Nicht schön geordnet, sondern ja, also immer noch viel geordneter als eine Supernova-Explosion, das ist klar. Also da ist dann überhaupt nichts mehr geordnet. Mhm. Ja. Aber es ist noch eine halbwegs geordnete Struktur vorhanden, aber es ist eben bei diesen planetarischen Nebeln meist so, dass es eine Art konische, symmetrische Struktur in Wirklichkeit ist. Ja. Und beim Ringnebel schaut man da quasi so von oben drauf. Ja.
Verstehe, ja.
Und bei manchen anderen sieht man sie dann eher von der Seite und dadurch kommt es zu diesen ganz unterschiedlichen Strukturen. Ne?
Ameisennebel, da sieht man es sehr gut, dass es in zwei Seiten sich so rausbläht.
Ja, genau. Ein wunderschöner ist auch der Katzenaugennebel.
Oh ja. Boah.
Also das ist schon ziemlich fetzig, oder?
Ist das?
Da kann man so ein bisschen erahnen, was da in diesem Stern abgeht, ja?
Ja.
Was für komplexe Vorgänge da nach innen, nach außen quer durchlaufen und die dann natürlich nach außen transportiert werden und dann sich auch abbilden in der komplexen Struktur. Und er hat auch immer wieder, diese Sterne haben ja schon immer wieder mal einen Masseverlust. Also das ist nicht so, dass die sich ausdehnen und dann explodieren, sondern die dehnen sich aus und verlieren schon immer wieder so einzelne Hüllen, einzelne Teile von ihrer äußeren Hülle. Ja. Und darum
Gibt's
ebenso wie gerade Beetlejuice es ja auch letztes Jahr gemacht hat. Ne?
Gibt's in der Wikipedia gibt's eine sehr schöne Aufnahme vom Katzenaugennebel, wo du auch richtig, wie schreiben sie es, die im Abstand von etwa 1500 Jahren imitierten Sphären, also das wirklich so, ja, mehrfach Explosion sozusagen, mehrfach irgendwie so Schichten nach außen gedrückt.
Genau. Und die fangen dann auch natürlich an, dann, wenn sie dann mit dem interstellaren Medium, also das Zeug, was dann weit weg um den Stern herum einfach da so abhängt im Weltraum, wenn die dann damit in Kontakt treten und kollidieren, dann gibt's dann noch zusätzliche Strukturbildung natürlich, ja. Also, da ist einiges los. Kann man so ungefähr erahnen, wie kompliziert das Universum ist.
Sind wir durch mit den Nebeln? Nee.
Und jetzt, naja, also es gibt da schon noch ein paar. Aha. Ah, noch ein super toller Nebel, auch jetzt gerade, nicht in der Nähe des Sommerdreiecks, nicht so weit oben, sondern eher weiter tiefer unten im Süden, näher am Horizont, aber extrem cool, der Helixnebel.
Helixnebel.
Und das zahlt sich aus, wenn man das googelt und sich anschaut, das Bild. Es sieht aus wie Saurons Auge, oder?
Ich muss da ja zu meiner Schande gestehen, ich weiß überhaupt nicht, was Saurons Auge ist. Ich höre davon total oft und jedes Mal denke ich, okay, frag nicht, aber jetzt ist es raus.
Nicht zugeben, dass ich nicht weiß, was das ist.
Genau.
Es ist böse. Es wird auch irgendwie God's Eye Nebula genannt, also der Gottesaugennebel. Ich finde, es schaut ziemlich gruselig aus.
Das Auge Gottes, vor allen Dingen in der Infrarotaufnahme, sieht das ziemlich gut. Da sieht es nämlich aus, als würde es dich fressen wollen.
Das schaut so aus, als hätte es irgendwas mit dir vor, oder? Ja. Finde ich auch, ja. Total. Ja, das ist auch sehr groß. Also das ist auch ein super Objekt, um schon mit einem Feldstecher danach zu suchen, ja. Weil das ist hell, groß, ist nah an uns dran, ist nur ungefähr 600 Lichtjahre von uns entfernt. Also das ist schon viel, aber wenig.
Aber explodiert warum nicht. Sehe ich das alles ausgerechnet im August so gut?
Naja, man sieht andere auch. Das ist jetzt ein bisschen nur so von mir.
Ah, okay, verstehe.
Themenbezug. Clever. Also man sieht jetzt gerade wirklich irgendwie zufällig ein paar von diesen planetarischen Nebeln wirklich sehr gut. Ja, das stimmt schon, aber es ist jetzt nicht so eine, es ist keine statistische Häufung, keine statistisch signifikante Häufung im August.
Okay.
Ja, man sieht die auch zu anderen Jahreszeiten. Aber ja, jetzt gerade sind ein paar echt super zu sehen. Ja. Und dieser Helixnebel ist auch wirklich so ein, das ist ein super Einsteigerobjekt.
Einsteigernebel. Das, ja.
Einsteigernebel, genau. Und dann gleich voll den Schreck kriegen irgendwie. Wah! Ja, das ist 3 Lichtjahre groß, das Ding. Ja. Also mehr als doppelt so groß wie der Ringnebel, den wir am Anfang gesehen haben.
Und ist da auch ein weißer Zwerg in der Mitte?
Ja, die haben alle einen weißen Zwerg in der Mitte. Ja, genau. Also
weil so ein
planetarischer Nebel wird dann immer zu einem weißen Zwerg.
Weil der in der Infrarotaufnahme so rot leuchtet innen, aber das liegt vielleicht daran, dass es eine Infrarotaufnahme ist.
Holger. Ja, das liegt dann wahrscheinlich daran, dass sie es einfach irgendwie eingefärbt haben. Naja, es ist Sommer, weißt du. Das sei es dir verziehen.
Genau, wir haben auch 30 Grad, von daher.
Ja. Bei uns hat es 36 Grad heute.
Ja, nee, das muss nicht.
Das muss echt nicht mehr sein. Ne?
Aber da können wir uns
dran. Zweite Hitzewelle heuer.
Können wir uns dran gewöhnen, fürchte ich.
Verrückt, ja. Naja. Aber zumindest habt ihr die Chance auf laue Sommerabende und viele glückliche Beobachtungen von nicht nur Sternschnuppen, sondern auch Planeten und explodierten Sternen. Das ist doch schon mal etwas, worauf man sich freuen kann, oder?
Indeed, indeed. Und dann?
Ja, das wäre es jetzt eigentlich so an Hauptdingen, die man so im August tun kann. Ja,
ja, dann ist damit der Augusthimmel erklärt. Und wer jetzt wissen will, was im September passiert, der muss im Blog zur Sendung gucken, vrint.de. Ich werde in den Shownotes zu dieser Sendung dann alle anderen Folgen zum Nachthimmel verlinken, auf das ihr es bingen könnt, falls ihr das noch nicht getan habt. Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Bitte, gerne.
Ach so, da muss ja noch der Abbinder hinten dran, ich Depp. Ich habe mich um den Verstand gewusst. Warte, da kommt er.
tot.
Machen wir dann eigentlich trotzdem irgendwas weiter oder endet unsere Freundschaft jetzt hier?
Es ist vorbei.
Es ist vorbei.
Na, ich weiß nicht. Wir können schon.
Gibt es noch mehr zu sehen am Nachthimmel, was man nicht sehen kann, aber worüber man reden sollte?
Ja, na, das ist eh, ja, also das ist eh auch das, was ich mir auch irgendwie gedacht hätte, was ich interessant fände, über irgendwie den unsichtbaren Nachthimmel zu reden.
Dann machen
wir
das.
Die richtig coolen Dinge sind ja eigentlich die, die man gar nicht sehen kann.
Stimmt. Dann machen wir das so einfach. Dann machen wir jetzt Sommerpause und dann machen wir nach der Sommerpause einfach weiter. Und wer diesen Hidden Track hier hinten gehört hat, der weiß schon, worauf er sich freuen kann. Oder sie sich freuen kann.
Das unsichtbare Universum.
Genau.
Passt ja, wir haben mit Saurons Auge aufgehört. Insofern ist das die logische Fortsetzung.
Und so werden wir die Sendereihe dann noch nennen. Das unsichtbare Universum.
Yay.